Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats Mai. Mit Planetariumsdirektor Dr. Björn Voss.
Im Mai kündigt sich der Sommer auch am Sternenhimmel an. Die Sternbilder des Frühjahrs sind zwar noch gut zu sehen, ziehen sich aber immer mehr zurück, während ab Mitternacht die Sternbilder des Sommers hervortreten und uns auf die neue Jahreszeit einstimmen. Die Sonne scheint immer länger, die Nächte werden also immer kürzer. Geht die Sonne am 1. Mai noch kurz vor 9 Uhr abends Sommerzeit unter und kurz vor 6 Uhr morgens wieder auf, ist der Tag also etwa 15 Stunden lang, dann hat sich das zum Ende des Mai schon so weit geändert, dass die Sonne nach 9:30 erst untergeht und vor 5 Uhr schon wieder morgens über den Horizont steigt, der helle Tag also fast 16 Stunden lang geworden ist. Darunter leidet umgekehrt natürlich die Nacht, die immer kürzer wird und die eigentliche Dunkelheit, die sogenannte astronomische Dämmerung, die erreichen wir Ende Mai in Hamburg bereits gar nicht mehr. Diese Dunkelheit erlebt man nämlich nur, wenn die Sonne 18 Grad tief oder noch tiefer unter dem Horizont steht. Und im Norden ist dies in den Sommermonaten um den Sommermittelpunkt um den 21. Juni herum nicht mehr der Fall. Tatsächlich ist es so, dass wir Anfang Mai noch 3 Stunden dunkler Nacht erleben, aber Ende Mai dies auf tatsächliche Null zusammenschrumpft. Schon ab Mitte Mai erlebt man keine vollständige dunkle Nacht mehr, sondern sieht im Norden, da wo die Sonne also dann um Mitternacht unter dem Horizont steht, noch einen blauen Streif, die Mitternachtsdämmerung. Das ist im Mai, auch wenn es faktisch so stattfindet, schwer zu sehen in Hamburg. Im Juni wird es dann deutlich und weiter im Süden, da passiert dieses Phänomen natürlich nicht. In Süddeutschland erlebt man weiterhin dunkle Nächte. Wer also Sehnsucht nach der Milchstraße hat, der muss reisen, etwa ans Mittelmeer. Im Norden, da erleben wir je nach Breitengrad immer hellere Nächte, weit im Norden, Stockholm zum Beispiel, da gibt es die weißen Nächte, da dämmert es noch hell die ganze Nacht hindurch. Und bei uns in Hamburg, da bleibt dieses Phänomen gemäßigt, als dieser, wie gesagt, blaue Streif am Nordhorizont gegen Mitternacht. Aber das heißt eben doch, ganz dunkel wird es nicht. Die Milchstraße sucht man dann Mitte Juni, auch noch in den Juli hinein, vergebens in ihrer vollen Pracht bei uns in Hamburg. Das alles ist natürlich mit etwas Augenzwinkern zu betrachten, denn innerhalb der Stadt sieht man die Milchstraße und diese Phänomene des ganz dunklen Himmels ja ohnehin kaum. Aber auch auf dem dunklen Lande, auf das es sich lohnt hinauszufahren, um die Sterne, Sternbilder und eben vor allem die Milchstraße gerade in den Sommermonaten gut zu sehen, da kommt es deutlich zum Tragen. Da hat man die Chance jetzt noch bis Mitte Mai und dann erst wieder ab Ende Juli. Der Mond trägt ebenfalls dazu bei, dass man mitunter die dunkle Nacht vermisst. Wenn er hell scheint, dann überstrahlt er alles, was schwach leuchtet am Himmel, etwa die Milchstraße. Und das tut er vor allem in der zweiten Monatshälfte. Am 23. Mai ist Vollmond. Da hat man also schlechte Karten und sieht Sterne und Sternschnuppen weniger deutlich. Der Mai ist von daher also kein guter Sternschnuppenmonat, auch natürlich in Hamburg wegen der Mitternachtsdämmerung, die dann begonnen hat. Tatsächlich sieht man, wenn man zum Sternenhimmel schaut, das geht ja dann auch in der Zeit der Mitternachtsdämmerung noch, die hellen Sterne, die Sternbilder formen, die werden ja wenig darunter leiden, dass es ein wenig heller wird. Da sieht man am Abend im Westen noch die Sternbilder des Winters stehen sogar, die natürlich jetzt schon in den ersten Minuten, in der ersten Stunde der Nacht verschwinden. Aber die oberen, wenn man so will, höher stehenden, also Sternbilder des sogenannten Wintersechsecks, dieses Leitbildes, dieser Leitarrangement von Sternbildern am Winterhimmel, die sieht man jetzt im Untergang, den Orion, dessen obere Hälfte, das Sternbild Stier, die gehen jetzt kurz nach Sonnenuntergang unter. Und nachfolgend sieht man dann, wenn man den Blick Richtung Süden wendet, die Sternbilder des Frühjahrs, die, wie es sich in einem Frühjahrsmonat wie dem Mai gehört, eben den besten Platz am Himmel einnehmen, abends nach Sonnenuntergang. Da steht im Süden in halber Höhe am Himmel, also in bester Position, das Sternbild Löwe. Zwei Trapeze formen dieses Sternbild. Der Kopf ist an dieses Sternenviereck als kleines Trapez oben rechts angesetzt. Man braucht etwas Fantasie, um es sich vorstellen zu können. Und wenn es dann ganz schwer fallen sollte, es zu finden, kann man den großen Wagen zu Hilfe nehmen. Diese markante Form aus 7 Sternen, das bekannteste aller Sternenbilder, das steht jetzt zu Beginn der Mainacht senkrecht über unseren Köpfen. Man muss also nicht viel suchen, wenn man diese Form aus 7 Sternen überhaupt wiedererkennen kann. Dann gelingt das ganz einfach, indem man den Kopf in den Nacken legt und senkrecht nach oben schaut. Da steht er, der große Wagen. Wenn man sich dann etwas orientieren kann, das Bild des Wagens also kennt und weiß, hier ist die Deichsel, 3 Sterne, die diesen Bogen bilden, und dort ist der Wagenkasten, 4 Sterne, die den eigentlichen Körper des Wagens bilden, an dessen unterem Rand man sich die Räder angebracht denken würde. Wenn man sich also so herumdreht, dass der Wagen richtig herum über einem steht, dann ist unterhalb des Wagens der Löwe zu finden. Der Löwe steht immer genau unterhalb des Wagens, und diese Aufsuchregel, die klappt jetzt in der frühen Mainacht ganz besonders gut, weil der Wagen eben senkrecht über uns steht. Direkt darunter, also in halber Höhe unter dem Wagen, findet man dann den Löwen. Der Löwe ist nicht das einzige Frühjahrssternbild, und auch ein anderes markantes Frühjahrssternbild findet man gut mit Hilfe des Sternbilds des Wagen. Die Deichsel des Wagens nämlich, also diese 3 Sterne, die nach links heraus diesen Schwung der Deichsel bilden, die zeigen mittels ihres Schwunges, wenn man den als Bogen fortsetzt nach unten, den Stern Arcturus im Sternbild des Bärenhüters. Arcturus ist ein sehr auffälliger Stern. Man könnte sogar sagen, er braucht gar keine Hilfestellung, um ihn zu finden. Er ist immerhin der hellste Stern am nördlichen Sternenhimmel. Das hat etwas zu sagen. Der fällt also auf. Aber dennoch, natürlich ist er nicht allein am Himmel. Andere sind auch hell. Der Wagen hilft also, sich sicher zu sein. Jawohl, dieser helle Stern, den man jetzt im Südwesten abends sieht, der ist der Arcturus. Der Schwung der Deichsel des großen Wagens zeigt uns, dass es der Arcturus ist. Und der Arcturus gehört, wie gesagt, zum Sternbild, dem wenig bekannten Sternbild des Bärenhüters, das man so genannt hat in der Antike, weil es sich den Bären ganz besonders hinterher zu laufen scheint. Gerade so, als würde es sich um die Bären, um den großen Bären eben auch, also dieser andere Name des großen Wagens, sich um den Bären kümmern. Im Rahmen der scheinbaren täglichen Drehung des Himmels scheint es ja so, als zögen alle Sternbilder von Ost nach West über den Sternenhimmel. Und tatsächlich ist es so, dass das natürlich nur ein Spiegelbild unserer Erddrehung ist, wir aber infolgedessen eben den Eindruck haben, dass das eine Sternbild dem anderen hinterherläuft. Und so ist der Arcturus und die Sterne um ihn herum, die das Sternbild des Bärenhüters bilden, jetzt im Südosten, ich glaube, ich sagte eben Südwesten, bitte verzeihen Sie den Fehler, es ist der Südosten, in dem man den Bärenhüter am Abend findet. Die ziehen also scheinbar dem Wagen, dem Bären hinterher und sind damit der Bärenhüter. Eine Figur ist dort schwer auszumachen. Vom Stern Arcturus erstrecken sich nach links oben 2 Reihen von Sternen sowie ein schmales, enges V. Man kann sich da auch so etwas wie eine Eistüte vorstellen, denn es gibt dann noch eine Reihe von Sternen, die dieses V oben krönen, wie die Eiskugel in der Eistüte. Also so eine schmale Eistüte mit Arcturus als der unteren Spitze. Das kann man sich beim Bärenhüter vielleicht besser vorstellen als die tatsächliche Figur eines Menschen, der dem Bären nacheilt. Arcturus ist zusammen mit dem Hauptstern des Löwen, Regulus, ganz rechts im Löwen, einer der 2 hellsten Sterne des Frühjahrssternenhimmels, und der 3. hellste, der fehlt uns noch, um das sogenannte Frühjahrsdreieck zu komplettieren. Das 3. markante Frühjahrssternbild nach dem Löwen und dem Bärenhüter ist das Sternbild Jungfrau, und das steht zurzeit rechts unterhalb des Bärenhüters, links unterhalb des Löwen. Und man kann diesen Stern Speaker finden, wenn man dieser Regel folgt, den Arcturus mit der Deichsel des Wagens aufsucht, dem Schwung der Deichsel also folgt und dann, wenn man bei Arcturus angekommen ist, einfach noch weiter nach unten fortsetzt. Im amerikanischen oder angelsächsischen Sprachraum hat sich dafür die Regel ausgeprägt. Man sagt, follow the arc to Arcturus, also dem Bogen der Deichsel zum Arcturus folgen, follow the arc to Arcturus and then spike to Spica, dann den Stachel, die Spitze nach unten ziehen zum Stern Spica in der Jungfrau. Diese drei Sterne also, Arcturus, Spica und Regulus im Löwen, bilden das Frühjahrsdreieck, das jetzt im Süden thront und uns zeigt, dass wir mitten im Frühjahr sind. Allerdings, im Laufe der Nacht verschiebt sich alles westwärts. Die tatsächliche Drehung der Erde bewirkt diese scheinbare Wanderung. Und so kommt es, dass die vorher erwähnten Wintersternbilder dann gegen Mitternacht und in der ersten Stunde nach Mitternacht schon verschwunden sind, während der Löwe seinerseits zum Westhorizont wandert und sich anschickt, zum Morgen hin unterzugehen. Der Bootes, der Bärenhüter, rückt nach und steht nach Mitternacht im Süden in bester Position, während dann im Osten bereits die Sterne des Sommers nachrücken. Schon am Abend sieht man im Nordosten die hellen Sterne Vega und Deneb leuchten. Die zählen bereits zum Sommerhimmel, sie flankieren die Milchstraße. Und im Laufe der Nacht steigt dann auch der dritte der hellen Sterne des Sommers über den Horizont, Altair im Sternbild Adler. So wie auch im Frühjahr gibt es auch im Sommer ein Leitdreieck, das Sommerdreieck. Anders als das Frühjahrsdreieck steht das Sommerdreieck mitten in der Milchstraße, also in einer wunderbaren himmlischen Lage, und ist ab Mitternacht in voller Pracht zu sehen. In den frühen Morgenstunden steigt es noch höher. Lediglich, man braucht die dunkle Nacht, um die Milchstraße genießen zu können, die sich dort mitten hindurchzieht. Es gibt eine Besonderheit am Sternenhimmel zu entdecken, die die Astronomen zurzeit in gespannte Aufregung versetzt. Im Sternbild der nördlichen Krone, unweit des Bärenhüters. Genauer gesagt, also mittig, fast mittig zwischen Frühlings- und Sommerdreieck. Da befindet sich ein ganz besonderes Himmelsobjekt mit dem klangvollen Namen T Coronae Borealis, also der Stern T im Sternbild der nördlichen Krone. Und das ist ein veränderlicher Stern, wie die Benennung mit lateinischen Buchstaben zeigt. So haben sich Astronomen vor langer Zeit geeinigt, Sterne, die nicht gleichmäßig hell leuchten, sondern ihre Helligkeit ändern auf und ab, die werden mit lateinischen Buchstaben benannt. Gewöhnliche Sterne mit griechischen Buchstaben und anderen Bezeichnungen. Und dieser Stern T Coronae Borealis ist ganz besonders, weil er nämlich extrem veränderlich ist. Andere veränderliche Sterne ändern ihre Helligkeit ein ganz wenig, sodass es unaufmerksamen Betrachtern vielleicht gar nicht auffällt. Aber dieser ist so extrem, dass er normalerweise völlig unsichtbar ist. Selbst ein starkes Fernglas zeigt ihn nicht. 80 Jahre lang Finsternis. Und dann, alle 80 Jahre, ein extrem helles Aufleuchten. Dieser Stern T Coronae Borealis in diesem Sternbild der nördlichen Krone leuchtet dann für wenige Tage nur so hell wie etwa die Sterne des großen Wagens. Also eine ordentliche Sternenhelligkeit. Nicht eine preisverdächtige, nicht so hell wie der hellste Stern am Nordhimmel Arcturus, nicht blendend hell wie eine echte Explosion am Sternenhimmel, aber immerhin das Aufleuchten eines Sternes, der sehr deutlich zu sehen ist, durchaus ins Auge fällt und da überhaupt nicht hingehört, hätten die alten Gelehrten gesagt. Worum handelt es sich dabei? In großer Ferne, in über 2000 Lichtjahren Distanz, steht dort ein ungleiches Paar im All. Zwei Sterne, die einander umkreisen, ein Doppelsternsystem. Überhaupt nicht unüblich, die allermeisten Sterne sind Mitglieder eines solchen Doppel- oder Mehrfachsternsystems. Aber hier handelt es sich um ein sehr ungleiches Paar. Könnte man es aus der Nähe betrachten? Kein Fernrohr der Welt zeigt das so gut, aber man kann aus genauen Untersuchungen des Sternenlichts herausfinden, was da vor sich geht. Könnte man es also aus der Nähe betrachten, dann würde man, vielleicht mit einer starken Sonnenbrille geschützt, einen sehr großen, rot leuchtenden Stern sehen, einen roten Riesenstern. Diese roten Riesensterne sind nicht selten, auch der bereits erwähnte helle Stern Arcturus ist ein solcher, in diesem Fall ein einsamer. Aber diese roten Riesensterne sind nicht scharf begrenzt, sie haben einen weichen Rand, könnte man sagen, wie so ein riesiger kosmischer Wattebausch mit einem weichen Rand versehen, hellrot leuchtend, ungleichmäßig geformt, gar nicht kugelrund, sondern ein bisschen oval und dabei sehr groß. Der Name Riesenstern kommt nicht von ungefähr. Fast 100 Mal so groß wie unsere Sonne, fast 1000 Mal so hell leuchtend ist dieser rote Riesenstern. Aber direkt neben ihm steht ein viel auffälligeres Objekt, der zweite Stern nämlich, der viel, viel kleiner ist, im Vergleich nur so groß, nur als ein Punkt erscheinen, 10.000 Mal kleiner als der rote Riesenstern, 100 Mal kleiner als unsere Sonne, 10.000 Mal kleiner als dieser rote Riesenstern. Ein weißer Zwergstern, wie man dazu sagt. Optisch würde der neben diesem roten Watteball wie ein gleißend heller Punkt aussehen, den man auch mit einer starken Sonnenbrille gar nicht direkt fixieren könnte. So gleißend hell strahlt er. Dieser weiße Zwerg war einst der Kern, das Innerste also, das Herz eines vergangenen Sterns, der sich vor langer Zeit schon aufgelöst hat und aufgehört hat, als normaler, gewöhnlicher Stern zu scheinen. Aber dieser Kern, dieser jetzt ausglühende Kern ist noch da und strahlt umso heller, dieser freigelegte ehemalige Sternenkern. Und der hat eine besonders starke Schwerkraft. Er vereint sehr viel Masse, fast so viel oder mehr sogar als die Masse unserer Sonne, auf sehr engem Raum, hat dadurch eine sehr, sehr starke Anziehungskraft auf kurze Distanz und schafft es so, Material, heißes Gas von seinem Begleiter, diesem weit ausgedehnten roten Riesenstern, an sich zu ziehen, auf sich hinabzusaugen an seine Oberfläche. Der weiße Zwergstern glüht, trotz seiner gewaltigen Helligkeit, nicht mehr aktiv, könnte man sagen. Er strahlt nur seine Restwärme ab, die er in seinem früheren, eigentlich beendeten Sternenleben angesammelt hatte, aufgebaut hatte. Er setzt aber keine Energie mehr um, er setzt keine Energie mehr frei, wie gewöhnliche Sterne es tun, durch die sogenannte Kernfusion, also die Verschmelzung von leichten zu schwereren Atomkernen, dieser Motor aller Sterne, auch unserer Sonne, in der ja Wasserstoffatomkerne zu Heliumatomkernen verschmelzen und dabei gewaltige Energiemengen freisetzen. Das ist der Motor des Kosmos, der Motor eines jeden, wenn man so will, normalen, gewöhnlichen Sterns. Auch des roten Riesensterns übrigens, der ja in T. Coronae Borealis eine der beiden Hauptrollen spielt. Anders beim weißen Zwerg, der betreibt eigentlich keine Kernfusion mehr. Er ist wie die Asche eines, wenn auch extrem heißen, Feuers, die nur noch ausglüht. Er sammelt nun aber über die Jahre immer mehr Gas, Wasserstoff vor allem, von seinem Begleiter, dem roten Riesenstern, an. Zieht das an sich wie ein kosmischer Vampir, könnte man fast sagen. Und immer mehr davon sammelt sich auf seiner Oberfläche, eine Schicht aus Wasserstoff. Und Wasserstoff ist das, was Fusion bereiten kann, wenn es denn nur heiß genug und dicht genug gepackt wird. Vielleicht ahnen Sie, was nun kommt. Immer mehr Material wird aufgesammelt auf der Oberfläche dieses weißen Zwergsternes, bis es irgendwann so viel ist, dass am Tag X die Masse gerade ausreichend ist, eine kritische Masse erreicht und überschritten wird, dass eine Kernfusion, also dieser Motor der Sterne, der eigentlich im Inneren abläuft, im Inneren der Sonne, im Inneren dieses roten Riesensterns, im Inneren fast jeden Sternes, den wir am Himmel sehen, dass diese Kernfusion nun plötzlich an der Oberfläche des weißen Zwergs zündet. Eigentlich unerhört. Kernfusion gehört in das Innere der Sterne, hätten die Gelehrten früher gesagt. An der Oberfläche zündet die Kernfusion und das ist eine enorme Energiefreisetzung, ein enormer Helligkeitsgewinn, aber nur ein kurzes Feuerwerk. Denn alles ja nur aufgrund dieses geliehenen oder an sich gezogenen Materials vom roten Riesen. Das ist sehr schnell verbraucht, wenige Tage nur, und dann kehrt der weiße Zwergstern in seinen normalen Zustand zurück. Er hat diese Hülle aus fusionsfähigem Wasserstoff verloren und hört auf, extrem hell zu leuchten, übermäßig hell zu leuchten, kehrt in die normale Helligkeit, die eben etwas schwächer ist, zurück. Und damit war es das. Aber der Prozess beginnt von neuem. Erneut zieht der weiße Zwerg Material von seinem Begleiter an sich, als wäre nichts gewesen, baut erneut eine kritische Masse auf. Am nächsten Tag X wird erneut die kritische Masse erreicht und überschritten. Erneut kommt es zum Zünden der Fusion, zum Ausbruch der Helligkeit und so weiter und so weiter. Dies dauert 80 Jahre. Das ist die Zeitdauer, die der Stern T. Coronae Borealis zwischen seinen Helligkeitsausbrüchen verbringt. Alle 80 Jahre kann man das sehen. Es war 1866 zu sehen, dann Mitte der 40er Jahre und jetzt steht es uns wieder bevor. Es sind nicht exakt 80 Jahre, dann müssten wir noch ein bisschen warten. Es ist tatsächlich, das haben die Astronomen vorhergesagt, dieses Jahr im Sommer soweit. Ganz genau sind die Vorhersagen nicht. Genauer gesagt lautet die Vorhersage irgendwann zwischen April und September diesen Jahres. Bisher, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, Ende April, 2024 war Te Coronae Borealis noch nicht ausgebrochen, wie man sagt. Aber es steht bevor, es könnte im Mai soweit sein, wenn nicht im Mai, dann vielleicht im Juni oder Juli. Und sehen könnte man es, wenn es soweit wäre, direkt neben dem Stern Arcturus. Naja, nicht ganz direkt, so eine Handbreit daneben. Eine Handbreit links neben dem Arcturus nämlich steht das Sternbild der nördlichen Krone, die Corona Borealis. Man sieht dort eine Handbreit links neben dem Arcturus zunächst mal nur einen hellen Stern, der nennt sich Gemma, lateinisch für Edelstein. Aber um ihn herum befindet sich ein Halbkreis, er befindet sich also in der Mitte, im Scheitel dieses Halbkreises, ein Halbkreis geformt aus 6 bis 7 schwächer leuchtenden Sternen. Dieser Halbkreis öffnet sich in dieselbe Richtung nach oben wie auch die sprichwörtliche Eistüte des Sternbilds Bärenhüter. Also je nach Tageszeit am Sternenhimmel ist das Abend eher links oben über dem Horizont und dann später in der Nacht sogar eher nach links. Aber das tut nichts zur Sache. Die öffnet sich also nach oben, genauso wie die Tüte des Bootes. Und dieser Stern Te Coronae Borealis wird knapp links unterhalb des Sterns Gemma, also etwas außerhalb dieses Bogens, unter dem man sich ja diese Krone vorstellt, also knapp außerhalb der eigentlichen Krone, dieses Bogens der Krone, auftreten. Wie gesagt, es wird kein extrem helles Feuerwerk sein aus irdischer Sicht. Man wird nicht die Sonnenbrille zücken müssen, von der ich vorher gesprochen habe. Die war nur für den Fall einer Betrachtung aus der nächsten Nähe gedacht. Sondern das Aufleuchten wird in etwa die Helligkeit der Sterne des großen Wagens haben. Wir erinnern uns, legt man den Kopf weit in den Nacken, dann sieht man ihn jetzt am Frühjahrsabend über sich, den großen Wagen. Diese 7 Sterne mit etwa ähnlicher Helligkeit, die zeigen uns, so hell wird diese Nova, wie man sagt, aufleuchten. Nova, der alte lateinische Name, kommt daher, dass man dachte, ein neuer Stern sei das. Heute wissen die Astronomen, es ist mitnichten ein neuer Stern, sondern ein Feuerwerk, das von 2 sehr alten Sternen aufgeführt wird. Ja, also ich hoffe, wir haben Glück, diesen Ausbruch sehen zu können. Es dauert ja nur 2-3 Tage. Ich hoffe auf einen nicht so verregneten Sommer wie den letzten Jahres. Dann könnte uns das am Ende sogar verborgen bleiben. Der Sternenhimmel des Mai hat über die Sterne und Sternbilder, die ich nannte, und die mögliche Nova im Sternbild der nördlichen Krone hinaus, dann am Abend leider nicht viel zu bieten. Kein einziger der Planeten leuchtet. Man muss bis in die frühen Morgenstunden warten, um als zunächst einzigen sichtbaren Planeten Anfang Mai den Saturn sehen zu können, der zudem schwach leuchtet und gar nicht mal ins Auge fällt, anders als die Venus oder der Jupiter, die wir beide in diesem Monat nicht zu sehen bekommen, ist der Saturn als ein Stern mittlerer Helligkeit, ein scheinbarer Stern natürlich, ein Planet ja in Wirklichkeit, zu sehen und fällt dadurch nicht besonders ins Auge. Genauso wie der Mars, der ebenfalls am Morgenhimmel dann in der 2. Monatshälfte zum Vorschein kommt. Ende Mai kann man also morgens vor Sonnenaufgang 2 Planeten, Mars und Saturn, am frühen Morgenhimmel sehen. Beide stehen leider in unscheinbaren Sternbildern, der Saturn im Sternbild Wassermann, der Mars im Sternbild der Fische, die nicht viel dabei helfen, diese Planeten ausfindig zu machen. Man könnte vereinfacht sagen, dass man auf das benannt erwähnte Sommerdreieck mitten in der Milchstraße wartet und dann früh morgens, so gegen 3 bis 4 Uhr, wenn es hell wird, weit links unterhalb des Sommerdreiecks sucht. Dort finden sich Saturn und Mars, aber um sie genau dingfest zu machen, hilft es, eine Himmelskarte zu Hilfe zu nehmen oder aber auf den Mond zu warten, der auf seiner monatlichen Runde am Sternenhimmel einmal im Monat an jedem der Planeten vorbeikommt. Und das tut er Ende Mai und Anfang Mai für den Saturn. Am 3. Mai steht die abnehmende Mondsichel neben dem Saturn und ebenso am 31. Mai der abnehmende Halbmond und zeigen uns an, der helle Stern, der da knapp daneben steht, das ist der Saturn und eben kein Stern. Und ein paar Tage später, am 3. Juni dann, steht der abnehmende Mond, die abnehmende Mondsichel neben dem Mars. Aber das ist ein Merkmal des Sternbilds im nächsten Monat. Dies war der Sternenpodcast aus dem Planetarium Hamburg für die Nächte des Mai 2024. Immer klare Sicht wünscht Ihnen Ihr Björn Voss.